euch gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tierisch Gut, der Tierfreunde-Podcast. Dem Podcast für alle, die Tiere lieben und besser verstehen wollen. Ich bin Irene Teubner und heute geht's bei uns um echte Charaktervögel, Papageien. Sie sind bunt, klug und manchmal eben auch ganz schön herausfordernd. Denn heute sprechen wir über die großen drei unter den Verhaltensproblemen bei Papageien. Rupfen, beißen und schreien. Was dahinter steckt, warum es so häufig passiert und natürlich, was man dagegen tun kann. Und dafür ist sie wieder bei uns, Hildegard Niemann. Biologin, Papageienexpertin, zertifizierte Verhaltensberaterin und seit Jahrzehnten die Ansprechpartnerin, wenn's in der Voliere rund geht. Liebe Hildegard, schön, dass du wieder da bist.
Ja, ich freue mich auch wieder bei euch zu sein und mit dir ein bisschen über Papageien zu plaudern. Ist ja ein großer Themenkomplex, den wir uns heute vorgenommen haben.
Ja, und ein sehr wichtiger auch, wie ich das in unserem Vorgespräch auch gehört habe. Rupfen, beißen, schreien, das klingt ja nach Ärger, Frust und einem Papageienleben, das irgendwie aus dem Gleichgewicht geraten ist. Hildegard, was bedeuten denn diese drei Begriffe eigentlich genau im Alltag eines Halters?
Ja, ich denke, in erster Linie ist das Stress. Einmal Stress für das Tier, weil das Tier zeigt ja dann doch sehr offensichtlich, dass es sich in irgendeiner Form unwohl fühlt. Mhm. Und natürlich auch beim Halter, denn wenn man sich solche Tiere ins Haus holt, dann malt man sich natürlich auch erstmal aus, wie schön das wird, den Kontakt zu den Tieren, die Interaktion, die Vokalisation. Das heißt also, man baut sich da so eine Haltung, einen Gedanken auf und dann wird man mit der Realität konfrontiert und stellt fest, im Großen und Ganzen läuft es eigentlich aus dem Ruder im Moment. Das heißt, es ist eine sehr stressige Situation und es sind viele enttäuschte Erwartungen, die ich da habe. Dann haben wir natürlich auch den sozialen Druck. Das heißt also, wenn wir Tiere haben, die aggressiv werden oder wahlweise den ganzen Tag schreien, dann sagen Familie und Freunde, warum tust du dir das überhaupt an? Und die gehören sowieso nicht in unsere Haltungen. Und im Grunde genommen liebt man aber doch dieses Familienmitglied und lebt vielleicht auch schon jahrelang mit ihm zusammen. Und möchte sich eigentlich gar nicht von ihm trennen. Man weiß ja dann auch nicht, wenn man das Tier abgibt, was aus ihm wird, weil die Tiere sind ja doch recht langlebig. Deshalb also viele Halter sagen, ich fühle mich einfach im Moment wirklich überfordert.
Ja, also eine gewisse Blauäugigkeit. Weil ich denke mal, ein Papagei an sich ist ja eigentlich ein friedliches Tier. Der hat ja überhaupt kein Bestreben danach irgendwie zu beißen, zu schreien oder sich selbst zu rupfen.
Na, sagen wir es mal so, kein Tier rennt ja da draußen rum und beißt alles, was vor ihm herläuft oder schreit jemanden den ganzen Tag an, sondern das sind ja alles Verhaltensweisen, die deutlich gesteigert sind zum natürlichen Verhalten, genauso wie die Zerstörung des eigenen Gefieders. Es gibt zwar Bilder von Papageien, die sich auch im Freiland rupfen, aber die sind ja nicht in der Masse vorhanden, wie wir sie jetzt zum Beispiel in der Heimvogelhaltung vorfinden. Das heißt also, das sind alles Verhaltensweisen, die zwar zum natürlichen Verhaltensrepertoire gehören, aber hier deutlich übersteigert gezeigt werden. Und das sagt uns natürlich, okay, dieses Tier hat in irgendeiner Form Bedürfnis oder ein Problem. Und das muss ich dann natürlich auch entsprechend behandeln.
Ja, klar. Was sind denn so typische Ursachen? Kann man das rausfiltern?
Ja, sagen wir es mal so. Es ist ja immer ein Study of One. Das heißt also, ich muss bei jedem Tier gucken, woran es könnte genau liegen. Aber wir können da mal so einen ganz groben Überblick machen.
Ja,
das heißt, fangen wir mal mit Beißen an oder mit Aggressivität. Angst und Aggressivität liegen immer sehr nah beieinander. Und wenn wir uns diesem Thema widmen, muss uns immer klar sein, Aggressivität ist auch ein natürliches Verhalten. Es ist ja wichtig, dass Tiere in gewissen Situationen aggressiv werden können, um zum Beispiel ihre Jungtiere zu verteidigen, Futter zu verteidigen, den Partner zu verteidigen. Das heißt also gerade in der Balz, und da unterscheiden wir zwischen saisonalen und opportunistischen Brütern, muss ich auch zusehen, dass meine Ressource für die Gene für die nächste Generation, zum Beispiel mein Weibchen, nicht von irgendeinem anderen Männchen angegraben wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
Okay.
Oder dass mein Nest dann auch verteidigt wird. Das heißt also, meine Nisthöhle, die ist ja nicht nur für mich da und es gibt ja auch nicht so wahnsinnig viele. Das heißt, der Vogel versucht dann in gewissen Situationen ein bestimmtes Territorium, also einen sehr kleinen Bereich für sich zu verteidigen und da kann es dann schon zu üblen Auseinandersetzungen kommen.
Okay.
Das heißt also, da muss ich erstmal wissen, wie ist der Hormonhaushalt des Tieres, in welchen Situationen können die aggressiv werden, sollte ich dann wirklich hingehen und die Hand hinhalten, wenn der gerade in dieser Ecke sitzt oder sollte ich mir mal überlegen, dass ich einen Targetstick nehme und den Vogel mit dem Training aus der Sache wieder heraushole. Was wir sehr häufig haben, ist eine Missachtung der Körpersprache. Okay. Das heißt also, die Tiere zeigen sehr deutlich, ich will nicht angefasst werden oder ich will nicht so angefasst werden oder nicht jetzt angefasst werden. Ich will überhaupt nicht angefasst werden. Das heißt also, es ist ein Tier, das lieber offhand lebt. Und die Halter meinen dann, sie müssen es unbedingt auf die Hand nehmen oder von hinten streicheln. Papageien können sich gar nicht streicheln. Die empfinden das halt sehr, sehr unangenehm. Okay. Man muss immer überlegen, was kann ein anderer Vogel bei dem anderen Vogel machen? Und streicheln geht gar nicht. Mit dem Schnabel kann man nicht streicheln.
Ja.
Das heißt also immer dann, wenn das Tier von sich aus sagt, nein, bitte nicht, und der Halter setzt sich darüber hinweg, dann übe ich ja Druck auf das System aus. Und wenn ich Druck auf ein System ausübe, dann habe ich immer zwei Möglichkeiten. Entweder ausweichen, ich fliehe, oder aber ich drehe mich um und ich hau zurück. Ja. Und wenn der Vogel einmal verstanden hat, dass die Hand weggeht, wenn er reinbeißt, dann habe ich da sofort ein Lernverhalten. Sofort. Und der merkt sich natürlich, ah, wunderbar, alles klar, wenn ich da einmal hacke, dann geht der auch gleich weg. Das ist das erste Mal, das macht er noch 2-3 Mal und dann weiß er, wie es geht. Dann habe ich meinem Vogel das Beißen beigebracht, weil ich nicht die Körpersprache lesen kann. Na, das heißt also, ich als Halter sollte schon genau wissen, in welchen Situationen ich was machen kann und ab welchem Moment ich sagen muss, nein, stopp, das Tier möchte das nicht. Mhm. Und wenn ein Tier etwas nicht möchte, mache ich das auch nicht. Na, ich setze mich nicht darüber hinweg. Denn wenn ich das immer wieder tue, dann habe ich irgendwann einen Vogel, der sagt, pass auf, ich habe dir mit meiner ganzen Körpersprache gezeigt, ich will das nicht tun. Mhm. Und halt, du hast dich immer wieder darüber hinweggesetzt. Das heißt, du hörst ja sowieso nicht zu, wenn ich dir was sage. Ich melde das schon gar nicht mehr an. Das heißt, der hackt einfach nur so und ich habe keine Möglichkeit mehr, weil ich auch fehlende Körpersprache jetzt habe, weil der Vogel hat ja gelernt, lohnt sich nicht, dass ich da überhaupt eingreifen kann, weil das Tier meldet es nicht mal mehr an. Das heißt, es ist eine sehr schwierige Situation, wenn ich diese sogenannten Affektbeißer habe. Mhm. Das ist jetzt so ein kleiner Überblick. Wir haben auch nicht angepasste Haltungen. Das heißt also Situationen, in denen das Tier sich einfach unwohl fühlt, weil immer wieder Stress von außen kommt. Ich hatte zum Beispiel eine Haltung mit einer Blauschimmel-Amazone, die stand unter einer Holztreppe. Und immer wenn die Halter hoch und runter liefen, hat der Vogel massiven Stress gehabt und hat immer gegen das Gitter geschlagen. Oh. Die Halter wussten nicht, dass der Käfig da nicht gut stand. Das heißt, den haben wir umgestellt. Da hat sich das Tier dann sofort wieder beruhigt.
Ja.
Aber solche Sachen kommen halt normalerweise auch vor, dass dieser massive Stress einfach zu einem erhöhten Aggressivitätspotenzial führt. Beim Schreien ist es was anderes.
Schreien okay, ist ja das etwas, ist voll es bis ja wahrscheinlich, ne?
Ja, genau. Also es gibt zwar Arten, wie zum Beispiel Weißhaubenkakadus, die schreien also wirklich mal so, dass man sie auch 6 Kilometer weiter hört, weil die dann dem Nachbarn 6 Kilometer weiter sagen, du brauchst hier gar nicht hinkommen, hier ist besetzt. Aber generell ist es so, kein Papagei sitzt draußen und brüllt die ganze Zeit. Mhm. Von daher kann man schon davon ausgehen, dass es etwas, was eigentlich nur in der Heimvogelhaltung vorkommt. Und da ist es ja häufig Langeweile. Also die meisten Papageien haben eine sehr reizarme Umgebung. Das heißt, die haben nicht ausreichend Nagematerial, nicht ausreichend Möglichkeiten, nach Futter zu suchen. Mhm. Also Foraging wird in den meisten Haltungen überhaupt nicht betrieben, sondern wir haben eine reine Nappfütterung. Die Tiere müssen nicht für ihr Futter arbeiten. Mhm. Und sehr, sehr häufig ist Schreien anerzogen. Ich gebe dir jetzt mal so ein klassisches Beispiel.
Ja, bitte.
Stell dir mal vor, du hast ein Pärchen Papageien und du kommst nach Hause und du warst den ganzen Tag arbeiten und dann rufen die kleinen Kerlchen dich und du gehst hin und guckst erstmal, was sie haben und begrüßt sie.
Ja, genau.
Und sie freuen sich, dass du da bist und du sagst, pass auf, ich ziehe jetzt erstmal meine Jacke aus und zieh mir Hausschuhe an. Du ziehst die Jacke aus, Hausschuhe und sie fangen wieder an, dich zu melden. Da denkst du, ach ja, komm, sie haben den ganzen Tag noch keine Leckerchen gehabt, holst eine Weintraube, gibst sie eine Weintraube. Du gehst also wieder hin. Sie haben sich gemeldet und sie kriegen jetzt eine Weintraube. Vorher haben sie Aufmerksamkeit von mir bekommen. Mhm. Dann gehst du in die Küche und sagst, okay, es fällt schon mal Nudelwasser auf, machst Abendessen fertig und sie fangen wieder an, sich zu melden. Du denkst, mein Gott, irgendwas stimmt doch hier nicht. Guckst und gehst nochmal hin und guckst nach und sagst, okay, Futter ist da, Wasser ist da, ihr habt eine Weintraube gekriegt, ich habe mit euch gesprochen, ihr kommt nach dem Abendessen raus, aber jetzt koche ich erst. Dann denkst du dir, okay, wenn sie sich jetzt melden, dann gehst du aber nicht hin, jetzt machst du erst Abendessen. Ja. Aber dein Mann kommt in der Zwischenzeit nach Hause und die Vögel sind ja neu. Und die Vögel melden sich und dein Mann zieht sich die Jacke aus und dann guckt er erst so um die Ecke und sagt, na, was habt ihr denn, ihr Kleinen?
Ja,
und dann stellen die ganze Zeit fest, guck mal, immer wenn wir uns melden, kommt einer.
Ja, guck mal.
Nach 3 Tagen wissen die ganz genau, wie es geht. Ja, also wenn du einem Vogel schreien freiwillen willst, das ist der beste Weg, es zu tun.
Ja, du hast ja auch gesagt, dass die total clever sind.
Oh ja, oh ja. Sie sind hochmanipulativ und das geht natürlich ratzepatze, dass sie dann feststellen, ah, immer wenn wir uns melden, dann kommt einer und spielt mit uns oder gibt uns leckeres Futter und wenn du es jetzt nicht gehört hast, dann sind wir ein bisschen lauter, weil dann schreien wir noch ein bisschen mehr und dann irgendwann geht man um die Ecke und herrscht sie dann auch an, weil Schreien ist ja Distress, es macht ja aggressiv, verstehst du?
Ja, ich verstehe.
Also wenn du lange genug Krach hast, dann wirst du auch immer aggressiver, bis dir irgendwann der Kragen platzt.
Klar, und das merken die natürlich auch.
Jetzt reicht's. Und dann spielen wir Ich schrei, du schreist und das können sie lauter, länger und besser.
Ja, da hast du wohl recht.
Das ist also anerzogen.
Ja.
Jetzt kommen wir zum schwierigsten Fall und das ist Rupfen.
Mhm.
Rupfen ist ein multifaktorielles Geschehen. Das heißt also, es gibt unglaublich viele Gründe, warum ein Vogel anfängt, sich das Gefieder zu zerstören.
Mhm.
Einer der häufigsten ist Fehlernährung, weil wenn du in die Papageienhaltung reingehst, hört man immer, wenn man über Ernährung spricht, man nimmt ein gesundes Grundfutter, wie zum Beispiel eine gesunde Körnermischung oder halt Extrudate oder Pellets und dazu Obst und Gemüse. Viele Papageien essen im Freiland kein trockenes Futter, sondern sie essen feuchtes Futter. Deswegen machen sie auch sehr häufig Suppe. Das führt dann natürlich bei so warmen Temperaturen, wie wir die zum Beispiel heute haben,
ja,
dazu, dass wir halt eine deutliche Keimbelastung haben. Das heißt, viele Vögel werden einfach gar nicht artgerecht gefüttert, sondern sie werden so nach 0815 gefüttert.
Mhm.
Und dann gibt es häufig Verdauungsprobleme. Das heißt, viele Papageien haben auch einfach Bauchweh. Und man hat das mal festgestellt bei rupfenden Papageien. Man hat das Darmbiom durchgemessen und hat festgestellt, dass rupfende Papageien ein deutlich schlechteres Darmbiom haben als gesunde Papageien, weil ihnen verschiedene Bakterienstämme fehlen oder aber die Bakterien nicht in ausreichender Zahl vorhanden sind.
Ja.
Das heißt, die kleinen Kerlchen haben Bauchweh. Sie haben eine gestörte Verdauung. Ich weiß nicht, ob Papageien Blähbauch bekommen können, aber ich vermute mal, dass es einfach auch unangenehm ist. Das heißt also, vieles hat mit Fehlernährung zu tun.
Mhm.
Dann haben wir sexuelle Stimulation durch den Halter. Das heißt also, kraulen unter den Flügeln, am Rücken runterfahren, solche Dinge zum Beispiel, füttern aus dem Mund, warmes Futter geben in der Balzzeit. All das kann dazu führen, dass der Vogel eine völlig falsche Eindruck von der Beziehung zum Halter bekommt und sich glaubt, wunderbar, alles klar, wir beide gehen zusammen in den Kasten und legen dort Eier.
Na,
kein Halter passt in einen Papageienkasten.
Das wage ich zu bezweifeln.
Ja. Und wir sollten auch, wenn wir über diese Tiere reden, nicht über Sexualverhalten reden, sondern darüber, dass man der Freund des Tieres ist, aber nicht der Partner, nicht der Sexualpartner. Das können wir nicht leisten.
Mhm.
Der Vogel versteht das aber im Zweifelsfall nicht, weil der Halter die ganze Zeit diese Signale gibt.
Ja.
Langes Sitzen auf der Schulter ist etwas, was man bei Papageien nicht tun sollte. Zum Beispiel, wenn man am PC sitzt und die Amazone sitzt halt auf der Schulter, dann glaubt die Amazone, dass sie mit dem Halter verheiratet ist, weil das ist was Amazonen im Freiland machen. Sie sitzen stundenlang neben ihrem Partner und machen nichts.
Okay.
Das ist Paarverhalten, ne? Und das ist natürlich für den Vogel sehr schwierig, weil ich gebe ihm ja dann den Eindruck, okay, wir beide zusammen sind ein Paar.
Ja.
Beziehungen kommen nicht vor und der Vogel glaubt das dann auch. Und dann wird's natürlich schwierig, ne?
Ja, ich könnte mir vorstellen.
Stress kann ein Grund, ja.
Ich könnte mir vorstellen, wenn dann irgendwas so nicht funktioniert, wie du schon sagst, das Kraulen unter den Flügeln oder auf dem Rücken, und dann hat der Vogel ja auch vielleicht entsprechende, ich drück's jetzt mal als Erwartungen aus, dass da irgendwas passiert in seinem natürlichen Verhalten, und wenn das nicht passiert, dass der dann dazu übergeht und sagt so, du verstehst mich nicht, ich rupfe mich jetzt.
Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich gebe dir die ganze Zeit die Signale und du gibst mir ja auch die ganze Zeit die Signale, aber irgendwann kommt dann nichts mehr. Und das wäre ja im Freiland gar nicht der Fall.
Mhm.
Im Freiland würde es zur Kopulation kommen und man würde irgendwann mal anfangen, sich nach einer Höhle umzusehen.
Ja.
So ein schickes Eigenheim sozusagen. Aber da ist dann irgendwo Schluss und der Vogel sitzt dann da und weiß gar nicht mehr, was er tun soll. Und dann kann das natürlich dazu kommen, dass der in seiner Frustration anfängt, an seinem Gefieder rumzunesteln, Übersprungsverhaltung, dann zieht er sich die erste Feder. Das, ich denke mal, Rupfen macht auch in Teilen einfach süchtig. Ne? Das heißt also, dass Hormone ausgeschüttet werden, die dem Vogel sagen, alles ist gut, alles ist in Ordnung, und dann macht er sich selber happy. Stress ist sicherlich auch einer der Gründe, warum diese Tiere so etwas tun. Das heißt also, man muss die einzelnen Stressfaktoren rausholen und dann mangelnde intellektuelle Herausforderungen. Also das ist etwas, was ich sehr häufig beobachte, wenn man mit den Tieren trainiert, ihnen Aufgaben gibt, eben mit ihnen eine intellektuelle Beziehung eingeht, dass es dann deutlich besser wird.
Ja.
Das heißt also, viele Halter arbeiten gar nicht mit ihren Vögeln, glauben auch gar nicht, dass man Tiere mit ihren Tieren trainieren sollte. Aber ich kann ja nicht auf der einen Seite sagen, ich habe ein Tier, das so hochintelligent ist wie ein Papagei, also wir bewegen uns hier bei einer Intelligenz, wenn wir es vergleichen wollten, was wir eigentlich nicht können, zum Menschen bei 4 bis, sagen wir mal, 8 Jahre.
Okay.
Dann kann ich nicht auf der anderen Seite sagen, ich lass ihn da sitzen mit einem Spielzeug und 2 Stangen und ein bisschen was zu nagen. Und dann wundere ich mich, dass der Vogel sich nicht normal verhält. Das wird nicht ausreichen.
Ja, klar. Ich glaube, da sind sich halt auch verdammt viele Halter nicht bewusst drüber, welche Verantwortung die haben, wenn die sich so ein hochintelligentes Tier holen.
Ja, ich denke, Tierhaltung ist immer Verantwortung.
Ja,
und
sicher.
Intelligenz ist ja immer so eine Sache, ne?
Ja gut, aber Tiere, die dann so clever sind, so schnell sind und auch so manipulativ, das erlebe ich jetzt also nicht wirklich bei einer Katze oder bei einem Hund. Ich meine, die haben natürlich auch ihre Möglichkeiten, uns Menschen dahin zu kriegen, wo sie uns haben wollen. Aber ich empfinde das jetzt im Gespräch mit dir bei Papageien doch als wesentlich herausfordernder?
Ja, sagen wir es mal so, ein Hamster hat sicherlich nicht die Möglichkeiten, die ein Papagei hat. Da bin ich ganz bei dir. ich denke, wir müssen uns darüber im Klaren sein, das sind Augentiere und die lesen uns. Und die lesen uns wirklich wie ein Buch. Das heißt, wenn der Halter eine Schlüssel ins Schloss steckt, wenn er in sein Haus oder seine Wohnung kommt, dann weiß der Vogel schon, ob der Kopfschmerzen hat oder nicht. Ach. Und viele Papageien sind hochmanipulativ. Die gucken sich das eine ganze Weile an und dann fangen sie mal an, so ein bisschen zu testen. Und ich habe schon so viele Vögel erlebt, die ihre Halter so perfekt im Griff haben. Das ist unglaublich. Ne? Also ich sitze dann immer da und grinse so leise vor mich hin, wenn ich dann feststelle, ah, er reagiert, er steht auf, er macht dies, er macht jenes und der Vogel grinst schon breit und weiß ganz genau, was er tun muss, damit er den Halter dahin bekommt, wo er ihn gerne hätte. Okay. Ja, also es ist viel Verantwortung, das ist richtig. Ich würde auch nicht jedem Papageienhaltung empfehlen, aber wenn man weiß, was man da tut, dann hat man einen Freund fürs Leben. Und das ist ja auch ein Reiz der Papageienhaltung, dass bei einem Hund musst du immer so alle 10, 15 Jahre dir darüber im Klaren sein, du musst dich verabschieden.
Richtig.
Das musst du bei einem gut gepflegten Papagei nicht. Mit dem kannst du unter Umständen dein ganzes Leben verbringen und das kann auch sehr charmant sein, wenn man dann so um die 60, 70 ist und dann hat eine Amazone vor sich sitzen, die auch so 40, 50 ist. Ich habe da also schon sehr viele Haltungen erlebt, die wirklich sehr schön waren. Also, dass man da so eine alte Amazone mit einem alten Seniorpärchen sitzen hatte und jeder kannte jeden sozusagen.
Ach, wie süß.
Das war wirklich sehr nett. Oder dass man halt sagt, man ist jetzt sagen wir mal mittleren Alters, möchte aber keinen Jungvogel mehr haben und nimmt dann so ein Rescue-Tier auf. Das kann wirklich sehr viel Freude bereiten und man kann auch vielen Vögeln, die ein neues Zuhause suchen, damit ein wunderbares Zuhause geben.
Das hört sich richtig toll an. Aber gucken wir doch auch mal auf die guten Nachrichten. Es gibt ja auch sicherlich Möglichkeiten, die ich als Halter habe, damit es gar nicht erst zu diesen Problemen kommt. Ich meine, wenn die kommen, dann ruft man am besten dich an, um zu fragen, was mache ich jetzt? Aber es gibt da auch bestimmt Sachen, die ich jetzt von vornherein tun kann. Also Prävention, sage ich jetzt mal.
Ja, also das Erste, was du machen solltest, ist, du solltest dich über die Art, die du hast, informieren. Das heißt, es ist ein großer Unterschied, ob du jetzt zum Beispiel eine Amazone pflegst oder einen Edelpapagei. Oder ob du einen Wellensittich pflegst oder einen Nymphensittich. Das heißt also, Wellensittiche und Nymphensittiche kommen zwar beide aus Australien, aber Nymphensittiche gehören zu den Kakadus und Wellensittiche sind eine Gruppe ganz für sich. Das heißt, du musst dir ganz genau beim Klaren sein, was pflegst du da und wie ist die Körpersprache von den Tieren. Da hast du schon mal einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht, wenn du da gut informiert bist. Dann solltest du Basiskenntnisse im Verhaltenstraining haben, weil die Vögel haben das auf jeden Fall. Also die wissen, wie sie dich trainieren. Du solltest auch wissen, wie du dem Vogel Informationen vermitteln kannst. Denn ich mag das immer so erklären, der Vogel hat keine Ahnung, was du von ihm willst. Ich erlebe das sehr häufig, dass Halter dann vor dem Vogel stehen und ihm irgendwas erzählen und der Vogel sitzt davor und denkt sich wahrscheinlich die ganze Zeit, krieg du nur, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst.
Ja, klar.
Ne, das muss uns schon klar sein, dass der Vogel sich freut, wenn wir uns mit ihm beschäftigen und ihn sozusagen zutexten, aber er weiß nicht, was wir ihm erzählen und dementsprechend muss ich da halt auch eine Trainingsbasis haben, wo ich dann dem Vogel sagen kann, pass mal auf, das möchte ich nicht von dir, sondern ich möchte das und das von dir. Das heißt also, ich frage nie, wenn ein Vogel ein bestimmtes Verhalten zeigt, wie ich das abstellen kann, sondern immer, was soll er anstattdessen tun? Ne? Das ist immer so meine Frage. Wenn er das nicht tun soll, was soll er dann tun? Und wie kann ich ihm das erklären? Das ist ja nicht, was ich ihm sage. Das heißt also, eine Basiskenntnis im Verhaltenstraining sollte schon vorhanden sein. Man braucht reichlich Enrichment. Das heißt also, der Job eines Vogels ist Nagen. Und das gilt auch für Wellensittichweibchen. Ein gut gebautes Wellensittichweibchen hat überhaupt kein Problem damit, einen Quadratmeter Tapete am Nachmittag runterzumachen.
Wow.
Ne? Also dann ist sie zufrieden. Ich habe unheimlich viele Wellensittiche in der Behandlung, die ein massives Nagedefizit haben, weil die Halter nicht verstehen, dass die Vögel weiches Material brauchen. Wenn man bei einem Papageienspielzeug nicht mit dem Fingernagel reinkommt, ist es zu hart. Das muss einem klar sein. Das heißt, wir brauchen viel Nagelmaterial und wir brauchen viel Naturäste mit Rinde, richtig harter, bockiger Rinde, dass die Tiere arbeiten können. Da muss man Stressfaktoren ausschalten. Das heißt also immer da, wo ich sagen kann, das gefällt dem Tier. Ich habe zum Beispiel mein Pärchen Edelpapageien betreut und der Halter hat immer Techno gehört.
Oh.
Das geht nicht. Fertig aus. Das mögen die Tiere nicht. Die waren massiv unter Stress und wir konnten die Haltung auch nicht retten, weil ich gesagt habe, also das kann man mit den Tieren einfach nicht machen. Ich weiß nicht, wer die in so eine Haltung vermittelt. Das ist für die Tiere schlicht und einfach zu viel.
Ja, also ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos. Also das ist als Laie kann selbst ich das nicht verstehen.
Nee, ich weiß. ich weiß nicht, wie die Vögel da hingekommen sind. Ich habe ihm dann ganz klipp und klar gesagt, entweder Musik aus oder Kopfhörer oder Vögel weg. Aber so in der Kombination können wir das nicht lassen, denn dann haben wir die Vögel irgendwann völlig irre an der Wand hängen. Also, die werden das auch nicht überleben, weil Dauerstress bringt einen ja auf Dauer auch um. Das muss man auch ganz klar sagen. Ja, man muss Sozialkontakte garantieren. Das heißt also, es muss klar sein, dass diese Tiere Kontakt haben, entweder mit dem Partnervogel oder wenn wir Einzelfälle haben, wo eine Verpaarung nicht nur möglich ist, sagen wir mal mit einem sehr territorialen hellen Kakadu, das heißt also gerade die großen weißen Kakadus, da kann es auch schon mal zu Gattenmord kommen, da kann man nicht mehr verpaaren, aber dann muss ich gewährleisten, dass solche Tiere definitiv andere Sozialkontakte haben. Das heißt also, was wir da haben, ist die Pet-for-a-Pet-Strategie oder aber ich bin halt viel zu Hause. Es gibt neue Studien, in denen auch bewiesen ist, dass Tiere, die länger als 4 Stunden allein sind, dass die unter Sozialarmut leiden. Das heißt also, die sind einsam und die brauchen dann auch Unterstützung. Ich habe zum Beispiel jetzt neulich eine Konsultation gehabt mit einem Goffin-Kakadu, der kann nicht mehr verpaart werden. Und der hat 2 Zebrafinken, die mit ihm zusammenleben. Mhm. Die brechen auch regelmäßig in seinen Käfig ein und
na super.
Und spielen dort und fliegen, wenn sie keine Lust haben, wieder raus. Ist alles gut. Also der Vogel ist definitiv nicht allein, wenn der Halterin nicht da ist und hat dann auf jeden Fall auch noch andere Sozialkontakte.
Ja, und ich denke, es müssen sich alle wirklich bewusst sein, Papageien, so schön sie auch sind, sind keine Dekovögel. Papageien brauchen ein aktives Miteinander.
Also wenn man Dekovögel haben möchte, dann würde ich immer sagen, also wenn es eine reine Volierenhaltung sein soll, dann sollte man sich Vögel nehmen, die keinen Menschenbezug haben möchten. Mhm. Das heißt, also da kann man besser bei den Finken arbeiten, in Gruppen, die sind sich selbst genug, ist alles gut. Ja. Wenn ich aber sage, ich habe Papageien, die gucken, was der Mensch macht und die möchten auch interagieren. Das fängt ja schon damit an, dass man normalerweise Vögel hat, die auch was erzählen. Hinter mir sitzt jetzt Hope, aber darf sich nicht wundern, wenn du sie heute nicht hörst, denn sie hat gerade eben gegessen und die verdaut jetzt gerade.
Ja.
Das heißt also, da würde man dann immer sagen, wenn es unbedingt Vögel sein müssen für solche Haltungen, dann würde man wirklich Vögel nehmen, die in sich ruhen und die den Menschen nur als Pfleger brauchen und wo man sich dann halt daran erfreut, dass man diese Tiere in der Voliere beobachtet. Aber bei Papageien ist man dann definitiv auch raus.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Rat. Hildegard, uns hören jetzt bestimmt einige zu, die denken, Mist, mein Papagei rupft sich schon oder schreit schon. Was jetzt, was ist dein Rat, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist?
Also man sollte sich auf jeden Fall einen zertifizierten Verhaltensberater suchen mit einer entsprechenden Ausbildung. Das heißt also, jemand, der schon etwas länger im Feld unterwegs ist und der auch eine Qualifizierung mitbringt. Viele Köche verderben den Brei. Das heißt also, ein Rat hier, ein Rat dort und ein Rat dort und hier mal was versuchen, da mal was versuchen, ist nicht zielführend. Und man muss sich immer sagen, es gibt nicht diese eine Sache, die ich ändere und dann ist alles weg. Ja. Sondern im Regelfall sind solche Sachen immer langfristig. Das heißt, du hast einen Lernprozess, den du beim Tier auslösen musst und auch beim Halter. Der Halter muss verstehen, dass er sein eigenes Verhalten auch verändern muss. Es ist wichtig, dass man dem Tier die passenden Informationen gibt. Und wenn man sich nicht bewegt, bewegt sich nichts. Das heißt also, wenn ich ein Tier habe, das massiv beißt, dann muss ich mir genau überlegen, in welchen Situationen beißt der Vogel, was ist der Vorläufer dieser Situation. Beißen ist selbstverstärkend, das heißt, immer wenn es funktioniert, hat er wieder was gelernt. Ja. Wenn ich einen Vogel habe, der rupft, wir haben schon viele Vögel aus der Situation rausgeholt, aber nicht von heute auf morgen, sondern das sind Sachen, die dauern 1-2 Jahre. Das muss man sich immer klar sein, dass das nicht von heute auf morgen passiert. Und so eine Feder braucht ja auch einen Tag, bis er nachgewachsen ist. Einfach mal realistisch. Also das wird nicht von heute auf morgen passieren.
Okay.
Das heißt, es ist wichtig, dass man sich da auf eine längere Sache einstellt und dass man sich auch intellektuell so ein bisschen bewegt. Das heißt, der Halter muss schon die Bereitschaft haben, dazu zu lernen, seine Haltung anzupassen und auch sich anders zu verhalten. Und sich immer zu sagen, wenn er etwas nicht tun soll, was soll er denn dann tun? Und viele Halter haben darauf überhaupt keine Frage. Also wenn mein Vogel jetzt sagen wir mal nicht schreien soll, was soll er denn stattdessen tun? Dann kommt als Antwort nicht schreien. Ja, das haben wir verstanden.
Ja, klar, sicher.
Das wissen wir bis jetzt, aber wir wollen wissen, was soll er stattdessen tun? Und viele Halter haben darauf einfach keine Antwort, weil sie sich darüber bisher noch keine Gedanken gemacht haben. Und dann muss man gucken, wenn ich mir überlege, okay, er soll nagen, dann kann ich ja mal als nächstes fragen, ja, was soll er denn nagen und wo hängt das? Und wenn es unter dem Ast hängt, das Spielzeug, dann kann ich nicht nagen. Weil Nagen ist eine Arbeit, die einen Widerstand braucht. Das heißt also, wo sind die Spielzeuge, was für Spielzeuge sind die, sind das, wo hängen diese Spielzeuge, all diese Dinge kommen dann damit rein. Das heißt also, das ist eine sehr umfassende Angelegenheit.
Also diese typischen Ratschläge, die so kursieren, sage ich jetzt mal, ignorieren, abwehren oder gar Klickertraining, ist ein völlig falscher Ansatz.
Jein, weil ignorieren ist halt so, ignorieren löst ja kein Lernverhalten aus. Mhm. Das heißt also, der Vogel lernt nicht etwas anderes zu tun anstatt dessen. Es ist sicherlich richtig in gewissen Situationen, dass ich sage, okay, auf das Verhalten gehe ich nicht ein. Mhm. Aber ich muss ja auf der anderen Seite mir überlegen, was soll er stattdessen machen. Mhm. Und man muss sich immer überlegen, wenn ich jetzt ein Tier in eine Situation gebracht habe, in der es abwehren muss oder aggressiv werden muss, dann habe ich als Halter ja deutlich schon eine Grenze überschritten. Weil kein Tier wird von sich aus aggressiv. Das ist ja auch nicht zielführend und nicht sinnführend. Und Aggressivität bedeutet immer, ich kann, wenn jemand sich wehrt, auch verletzt werden im Freiland.
Ja, klar.
Das ist ein unglaubliches Risiko für ein Tier, denn da draußen rennt ja kein Tierarzt rum und ich habe ja auch nicht Zeit, um mich zu erholen, sondern ich muss ja trotzdem versuchen, satt zu werden über den Tag, auch wenn ich verletzt bin. Mhm. Das heißt, Aggressivität an sich ist ein schwieriges Verhalten auch für das Tier. Und es ist vor allem gerade bei vielen Vögeln, die dauernd aggressiv werden, ein unglaublicher Stress, jeden Tag aufs Neue aggressiv reagieren zu müssen. Mhm. Es ist nicht so, dass das Tier das gerne macht, sondern dass dieses Tier in dem Moment sich ausgesprochen unwohl fühlt. Und nicht nur der Halter fühlt sich unter Stress gesetzt, sondern dem Tier geht's auch nicht gut.
Na klar.
Klickertraining ist nichts anderes als ein Dolmetscher. Ein Dolmetscher, der dem Tier sagt, das Verhalten ist richtig, das Verhalten ist gut, jetzt kommt ein Keks. Mhm. Und es hilft, die Kommunikation zwischen dem Halter und dem Tier zu verbessern. Viele Halter sind sich gar nicht darüber im Klaren, wenn sie ein gutes Klickertraining haben, dass sie jedes Verhalten verstärken können. Sie können auch Beißen und Schreien verstärken, wenn sie das möchten. Also das ist völlig unabhängig davon. Aber es hilft dem Tier zu verstehen, das soll ich machen. Und dann kann man wunderbar damit arbeiten. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich war am Wochenende in der Haltung, da war ein Vogel, der ist im Aviatortraining, aber die Kleine fing immer an, an dem Aviator, also an dem Fluggeschirr rumzukauen, weil sie dachte, es wäre ein Kauspielzeug. Und wir haben ihr dann im Klicker beigebracht, nein, du sollst einfach gerade sitzen bleiben und den Kopf durch die Schlaufe stecken. Und die Halterin dachte, das macht die nie. Ja, das hat ungefähr 3 Minuten gedauert, dann wusste sie, worum es geht.
Ach, guck.
Das heißt also, das geht relativ zackig, man muss es nur richtig machen und man muss vor allem, wenn man konditioniert, also dem Tier beibringt, ein Klick bedeutet, dass gutes Futter kommt, ein bisschen schneller arbeiten als bei Hunden. Bei Hunden hat man ein bisschen mehr Zeit, so 1 bis 2 Sekunden, die hast du beim Vogel nicht. Da musst du ein bisschen zackiger sein, weil Vögel haben eine deutlich schnellere Reizleitung als andere Tiere.
Ach siehst du, das wusste ich jetzt auch nicht. Aber da sind wir ja schon fast ein bisschen in der Rubrik, ich sag's ja, ich nenne es jetzt einfach mal Hildegards Tippkiste. Hast du ein paar ganz praktische Tipps für die Hörerinnen und Hörer, beziehungsweise für die Halter und Halterinnen von Papageien, wenn das Kind jetzt in den Brunnen gefallen ist und sie sagen, okay, Fachmann holen, da sind sie jetzt noch nicht so weit, aber jetzt einfach mal ganz praktische Tipps aus deiner Tippkiste.
Das erste ist, beobachten Sie erstmal Ihr Tier. Mhm. Was gefällt ihm denn? Womit beschäftigt er sich gerne? Und wovor hat er Angst? Das heißt also, dass ich erstmal gucken kann, das nennt man im Fachjargon Monitoring. Das heißt, ich gucke erstmal, was habe ich denn da überhaupt? Ne? Mhm. In welchen Situationen wird mein Vogel aggressiv? Oder was passiert, wenn der Vogel schreit? Mhm. Rennt mein Mann dann immer hin und verteilt Kekse? Das brauche ich mich nicht wundern, dass der Vogel sich permanent meldet.
Richtig.
Oder mein Vogel ruft der zum Beispiel immer in den frühen Morgenstunden? Oder ruft der, wenn ich, sagen wir mal, irgendwas Bestimmtes tue? Oder wenn der Hund bellt? Solche Dinge. Das heißt also, was habe ich denn da überhaupt? Dann niemals Druck ausüben. Wenn ich Druck auf ein System ausübe, hat es immer nur 2 Möglichkeiten, ausweichen oder angreifen. Das heißt also, alles, was ich mit Druck mache, wird nicht funktionieren. Das ist vor allem auch sehr, sehr unangenehm.
Ja, klar.
Das heißt, alles, was ich mache, da muss mein Tier kooperieren, es muss von sich aus mitarbeiten, es muss gerne mitarbeiten. Mhm. Verhalten muss sich immer lohnen. Wenn sich ein Verhalten lohnt, wird es häufiger gezeigt werden. Lohnt es sich nicht, wird es weniger gezeigt werden.
Ja.
Wenn Konfliktsituationen auftauchen, immer erstmal einen Schritt zurückgehen und überlegen, wie kann ich diese Situation denn friedlich lösen?
Mhm.
Muss ich unbedingt diesen Konflikt eingehen? Es gibt natürlich Situationen, wie zum Beispiel, wenn ein Vogel anfängt, um Weihnachten herum die Kerze anzuessen. Keine gute Idee, der muss da sofort weg. Kerzenwachs ist nicht gesund.
Ja.
Genauso ist es, wenn er anfängt, Leitung auf den Strom ist anzunagen. Das möchte ich natürlich auch nicht. Das heißt also, da muss ich relativ schnell reagieren.
Mhm.
Das ist aber nochmal ein eigenes Topic. Aber es gibt genügend Situationen, wo ich sagen kann, okay, ich kann jetzt erstmal überlegen, was machen wir denn jetzt?
Ja.
Ne? Generell gilt immer, wenn die Vögel draußen sind, im Freiflug, Ordnung. Meine Oma sagte immer, Haustiere und Kinder bringen einem Ordnung bei.
Ja, es ist so.
Immer vor, ne, manchmal sind die alten Sprüche auch die besten. Das heißt also, da erstmal gucken, ist Verletzungsgefahr, da gibt es Sachen, die er nicht haben darf, dann werden die vorher weggeräumt. Dann kann so etwas gar nicht erst passieren, dann hat man gleich Ruhe. Reichlich Enrichment anbieten und gucken, was frisst der Vogel. Ist das gesund für dieses Tier? Ist es das, was er im Freiland fressen würde? Wenn er das nicht tut, kann ich ihm Alternativen anbieten, die gesund sind, mhm, und sich wirklich mal überlegen, ist meine Fütterung so, dass das Vogel, der Vogel unter Umständen sich nicht wohlfühlt, weil er einfach auch Verdauungsbeschwerden hat.
Ja.
Dann hat man schon viel gewonnen. Und was dann noch übrig ist, das kann man anpassen.
Das hört sich schon mal richtig gut an. Ja, Hildegard, ich könnte mit dir immer von Hölzgen auf Stöcksgen kommen und immer weiterreden. Das ist so unglaublich spannend und vor allem hilfreich, was du uns erzählst. Ich danke dir für heute wieder für deine Expertise.
Es war mir wie immer ein Vergnügen, mit dir ein bisschen über Papageien halten zu plaudern.
Ja, also wie gesagt, ich hatte noch nie mit Papageien vorher zu tun und mir macht das richtig Lust. Vielen, vielen Dank für diese tolle Folge mit dir.
Ich danke dir und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
Ja, und für euch, liebe Hörer, wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert uns, lasst uns eine Bewertung da. Und wenn ihr Fragen oder Themenwünsche habt, schreibt uns einfach. Bis zum nächsten Mal bei Tierisch Gut, eurem Podcast für ein tierisch gutes Zusammenleben. Tschüss.
Tierisch Gut, der Tierfreunde-Podcast des Online-Portals goodforpets.de von den Machern der Magazine Hundewelt und Our Cats.